Moin, hallo und Tag. Willkommen zur nächsten Ausgabe von Planet Sales. Und heute ist sozusagen ein sehr besonderes Format, weil ich nicht nur eine Vertreterin aus dem Vertrieb habe, die wieder sehr spannend über ihren Werdegang erzählen wird, sondern ich sozusagen eine Podcasterin im Interview habe. Da werden wir auch später nochmal drauf eingehen. Ich freue mich sehr, dass Carolina oder auch Caro heute bei mir ist.
Ja, Caro, sehr, sehr gerne. Danke dir, Falco, dass ich hier sein darf.
Super, ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch und ich hoffe auch, dass wir euch Zuschauern und auch Zuhörern und Zuhörerinnen heute ein schönes Gespräch bereiten werden. Wenn ihr Spaß am Format habt, dann lasst gerne ein Like da auf YouTube oder auch einen Kommentar. Folgt dem Format auf den Podcast-Plattformen oder schreibt auch bei Apple Podcasts zum Beispiel gerne eine kleine Bewertung. Ich freue mich über alle Kommentare und alle Leute, die Planet Sales Podcast folgen werden und auch bei den nächsten Folgen dranbleiben. Aber erstmal wichtig für mich, Caro, wie geht's dir soweit nach dem Montag? Du hast gerade gesagt, dein Wochenende war anstrengend. Wie geht's dir denn jetzt so nach dem ersten Arbeitstag?
Also ich mag Montage sehr. Ich weiß gar nicht, was immer alle mit dem Montag haben. Aber mein Montag heute war sehr gut. Also ich finde Wochenenden immer so blöd, wenn man dann, keine Ahnung, samstagabends was mit Freunden macht, die dann am Sonntag irgendwie auskatern. Und es gibt ja Hochrechnungen, die sagen, dass Menschen samstagabends gegen 19.30 Uhr am glücklichsten in der ganzen Woche sind. Weil sie wissen, sie können jetzt den ganzen Abend genießen und haben quasi noch einen Tag frei. Und für mich ist ab Sonntagmorgen um 11 Uhr ich will wieder arbeiten.
Klingt nach einem guten Punkt für die 4-Tage-Woche und verlängertes Wochenende. Da kann man es noch ein bisschen nach hinten schieben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Wie man jetzt zumindest in der YouTube-Version der Folge sehen kann, du bist ja gerade in deinem Büro. Du kannst dich einfach mal kurz vorstellen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin die Caro, Anfang 20, bin jetzt seit 3,5 Jahren bei meinem Arbeitgeber Echobot. Wir sind ein Technologieunternehmen und unterstützen andere Unternehmen im Sales und Marketing mit Unternehmens- und Ansprechpartnerdaten. Und ich habe vor in einer Woche 2 Jahren meine erste Podcast-Folge hochgeladen von meinem eigenen Sales-Podcast und mache jetzt seit 2 Jahren ziemlich genau SaaS-Sales Vollzeit. Und vorher habe ich es mal probiert mit Studium, das war nicht so meins. Und genau. Mittlerweile bin ich ehrenamtlich in der Leitung der Expertenkommission-Managerin im Vertrieb bei den Vertriebsmanagern tätig. So viel
sind
zu mir.
Viele Baustellen zur gleichen Zeit. Also dein Format heißt Girl in Sales. Wenn man da mehr erfahren möchte, du hast noch ein zweites Format auch, die Millennial-Sprechstunde.
Genau.
Und wir werden auf jeden Fall gleich mal so Stück für Stück auf die einzelnen Etappen eingehen. Ich freue mich auf die Einblicke. Und natürlich starten wir mit der Frage, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und was wolltest du als Kind denn werden?
Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Ich wurde einmal im Kindergarten gefragt, in den Sommerferien, bevor ich in die erste Klasse kam, was willst du werden, wenn du groß bist? Und ich habe gesagt, wichtig. Also ich habe nicht gesagt, ich will Ballerina werden oder berühmt, sondern ich habe gesagt, ich will wichtig werden. Ein halbes Jahr später habe ich dann angefangen, in Freundebücher zu schreiben, ich will Chefin werden. Also man hat vielleicht auch schon ganz früh gemerkt, dass ich so ein bisschen Unternehmerhintergrund habe aus meiner Familie. Man könnte sagen, ich bin durchsetzungsfähig. Ich habe 3 kleinere Brüder. Also kleiner, die sind mittlerweile fast alle größer als ich, aber sie sind jünger. was gibt es mir noch zu wissen? Also ich habe es ja gerade schon angeschnitten. Ich habe 2 Jahre erfolgreich am Bachelor vorbei studiert, bis ich mich dann dazu entschlossen habe zu sagen, das ist nicht so meins. Und jetzt seit 2 Jahren Vollzeit im Software-as-a-Service-Sales.
Das heißt, mittlerweile
im Sales-Development.
Wenn du jetzt schon angesprochen hast, dass so ein bisschen aus der Familie eigentlich der Eindruck kam, vielleicht selbst mal ein eigenes Business zu führen. Was war denn so dein Berufswunsch, als du so die Schule langsam abgeschlossen hast, also und dann vielleicht dein Studium angepeilt hast? War es dann immer noch einfach Chefin oder war das dann schon so, ich mache erstmal ein BWL-Studium und dann werde ich Chefin?
Also ich finde es schwierig. Ich fand so Serien oder Filme, wo es wirklich um Unternehmertum ging. Also wenn der Protagonist eben Unternehmer war, war es bums egal, ob der eine Wirtschaftsagentur, also eine Wirtschaftsprüfung leitet oder Tech-Unternehmer, das war mir egal. Aber Unternehmer fand ich cool. Bei mir was, also das kennen wahrscheinlich viele, die den Podcast hören, die kennen dieses Dilemma, ja, Kind, was willst du denn eigentlich werden? Ja. Ne, also machst du jetzt dein Abitur, so ein Jahr Schafe schubsen auf Neuseeland, das macht mittlerweile keiner mehr, es muss ja jetzt mittlerweile alles Hand um Fuß haben, jede Entscheidung, die du triffst, die muss dich irgendwie weiterbringen. Und da gingen die Empfehlungen in meiner Familie, was ich mal machen soll, von Ausbildung über Lehre, also von Konditor bis Oberstudienrätin, war alles mit dabei. Und ich war relativ am Schwimmen, weil ich nicht so richtig wusste, wohin ich eigentlich will. Aber ich habe dann relativ kurz nach meinem Abi ein Studium mit internationaler BWL angefangen, habe das ein Semester gemacht, habe gesagt, das ist es nicht. So, dann habe ich Kommunikation und Medienmanagement, also wie alle anderen Millennials, die nichts mit BWL machen, habe ich halt irgendwas mit Medien studiert. Das habe ich eineinhalb Jahre, also 3 Semester durchgehalten, habe dann auch gemerkt, das ist es nicht. Und bin halt parallel hier als Werkstudentin bei Echobot eingestiegen in der Vortelefonie und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also klar, jeder, der im Sales ist, der weiß, Klinkenputzen macht keinen Spaß. Es sei denn, man bekommt es halt gut beigebracht und man hat dann auch irgendwie so dieses vertriebliche Talent auch dafür, dann macht es Spaß. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so nee, komm, ich muss das jetzt Vollzeit machen. Mein Studium gibt mir nicht mehr das, was ich will. Ich studiere für andere und nicht für mich selbst. Und ja, meine Familie fand es nicht so toll, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Die fanden das gar nicht gut. Aber ich glaube, so langsam haben sie dann verstanden, dass das für mich die richtige Entscheidung war.
Was stand denn bis zu diesem Schlüsselmoment, wo du dann eigentlich durch den Studentenjob deine Herzensliebe gefunden hast? Was stand denn so schon auf deiner Blacklist von vielleicht auch Praktika oder auch Jobs oder auch Richtungen, die du einfach schon kennengelernt hattest, wo du wusstest, also auch wenn ich mein Studium jetzt schmeiße, das mache ich mit Sicherheit nicht?
Ich habe nach meinem Abi verschiedene Praktika gemacht in Branchen, in denen ich mir grundsätzlich hätte vorstellen können zu arbeiten. Das erste Praktikum war ein Praktikum bei der Orgeldinger Media Group. Die haben eine Exklusivkooperation mit dem ARD und dem ZDF. Das heißt, die bekommen die Original-O-Töne aus ihren ganzen Sendungen, aus der Tagesschau, bereiten die quasi auf und stellen die dann kostenfrei allen privaten Radiosendern in Deutschland zur Verfügung. So, das war zwar spannend, aber ja, vielleicht wurde da schon so ein bisschen der Grundstein für diese Audio-Podcast-Geschichte gelegt, aber das war auf jeden Fall nichts, was ich mir Vollzeit hätte vorstellen können. Dann war ich bei Jung von Matt, einer der 3 größten Werbeagenturen Deutschlands. Und es gibt ja dann auch immer so diese Werbung über Werber, so die sind dann alle so hip und cool und mit ihren Vollbärten und die Frauen so total fancy, schmancy, keine Ahnung, Avocadobrot und Mate den ganzen Tag. Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit, aber es war auch für mich relativ schnell klar, das ist nicht meins, weil du musst auf Druck, also auf Knopfdruck musst du kreativ sein. Und ich bin aktuell auch auf Knopfdruck kreativ, wenn ich jeden Tag ein LinkedIn-Posting hochlade. Aber das mache ich für mich und das mache ich nicht für einen Kunden. Weil wenn du für einen Kunden wie Landliebe zum Beispiel oder Porsche auf Knopfdruck kreativ sein musst, dann schränkt dich das auch sehr, sehr ein. Und dann war ich beim Cyberforum hier in Karlsruhe. Das war mein letzter Praktikumsjob vor meinem Studium. Da war ich in der Gründungsberatung hier, die vom Land Baden-Württemberg gesponsert wird. Das war auch so eine Art Consulting. Es war aber sowohl Praktikant als auch, als ich dann in der Werkstudentenstelle übernommen wurde, war es eine sehr eintönige Arbeit. Also du hattest halt Anträge, die hast du abgeheftet, abgescannt, im CRM abgelegt und dann halt archiviert. So. Und wenn du zu stupide Arbeit machst die ganze Zeit, ist es zumindest bei mir so, da passieren mir Leichtsinnsfehler. Es war halt einfach verdientes Geld, aber es hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und deswegen bin ich dann zwischen dem Cyberforum und Echobot noch zu billiger.de. Billiger.de, wer es nicht kennt, ist ein großes Preisvergleichsportal online. Da habe ich es knapp ein Jahr ausgehalten, also so 10 Monate. Da haben viele Dinge nicht so richtig funktioniert, auch in der Unternehmenspolitik. Es war eine super Zeit, ich habe extrem viel gelernt, aber ich wusste, als ich bei Echobot angefangen habe, ich mache kein Consulting, ich mache nichts aus der Medienbranche, ich gehe nicht in die Werbung und E-Commerce ist auch nicht mein Ding. Und ja, parallel, bevor ich bei Echobot angefangen habe, ging es dann immer drum, keine Ahnung, wie du es dann halt kennst, du bist auf einer WG-Party und dann quatscht dich irgendjemand an und fragt dich nach deiner privaten Altersvorsorge. So. Und das, was ich von Vertrieb kannte, als ich zu Echobot gekommen bin, war diese Drückerkolonnen-Geschichte, der Ergo-Skandal. Das war für mich das, wie ich Vertrieb definiert habe, so Versicherungsvertreter, Staubsaugerverkäufer. Und ich habe damals den Job auch nur angefangen bei Echobot als Werkstudentin, weil ich damals zu unserem Head of Sales gesagt habe, dem Michael, Micha, ich mache den Job nur, wenn du mir beweist, dass Vertrieb mehr sein kann als Versicherungen verkaufen. Ansonsten unterschreibe ich den Vertrag nicht. Oh, hat er ganz gut hingekriegt.
Da meinte er, ja, wir verkaufen keine Versicherung. Ist das Beweis genug?
Ja, genau. Also es geht ja nicht so sehr um das Thema, was du verkaufst, sondern wie du verkaufst. Und auf Angst zum Beispiel zu verkaufen, ist für mich einfach was, mache ich nicht. Also das kannst du als mein Wettbewerber gerne tun, aber ich werde mich niemals so sehr in so ein Häufchen reinsetzen, wie ich verkaufe jetzt über Angst. Es gibt da verschiedene psychologische Phänomene, die dahinter stecken. Und in der Spieltheorie ist über Angst etwas zu erzwingen die Black Hat Theory. Es gibt das Ganze aber auch noch als White Hat Theory. Und mit dem White Hat ist es quasi so, dass du was als positiv verwandelst. Das heißt, du sagst demjenigen nicht, du gehst pleite, wenn du jetzt mein Produkt nicht kaufst, sondern du zeigst ihm die Vorteile auf und du verkaufst zum Beispiel auch über Success Stories, über Referenzen, schaffst Empfehlungen zum Beispiel von deinen Bestandskunden, die deine zukünftigen Interessenten oder zukünftigen Kunden quasi davon mit ihrer ehrlichen Meinung überzeugen, dass dein oder ja ihnen zumindest erzählen, dass dein Produkt die Investition wert ist. Und das ist halt was es dann für mich eher ausmacht, wie man verkauft.
Weißt du denn noch damals, als du dann das auch Vorstellungsgespräch bei Echobot hattest, ob das schon zu dem Zeitpunkt war, als du eigentlich wusstest, das Studium wirst du hinschmeißen? Oder war das noch so in der Phase kurz davor?
Also ich war, als ich mich hier beworben habe, am Ende meines ersten Semesters in dem Medien- und Kommunikationsmanagement-Studium. Und da war das alles noch ganz lustig. Ja, und es war ganz war furchtbar amüsant.
Das war noch ein Studentenjob wahrscheinlich so. Man hat das Studium, man denkt sich so, cool, da verdiene ich mein Geld, da lerne ich trotzdem noch was dazu. Erstmal gucken, wohin das führt.
Genau, so war das. Also ich habe mir jetzt nicht davon erträumt, bei Echobot mehrere Jahre zu bleiben und Karriere zu machen. Und das war nicht meine Intention. Wobei ich schon immer jemand war, der gesagt hat, wenn du, egal ob als Werkstudent oder als Praktikant oder was weiß ich was, zu viele Jobwechsel in zu kurzer Zeit hast, dann spricht das nicht für dich. Und deswegen war für mich dann schon auch gesettelt, okay, du hast jetzt in einem Jahr 3 Praktika gemacht, du hast in einem Jahr 2-mal den Werkstudentenjob gewechselt, dann direkt danach, du solltest jetzt mal gucken, dass du einen Job für ein Jahr machst und dann kannst du dir meinetwegen was anderes suchen.
Also zumindest, was ich gerade so überlege, du warst ja dann vielleicht 20 oder 21 so zu dem Zeitpunkt. Du hast vielleicht so im Kopf gehabt, also so zumindest gerade meine Vorstellung, ich weiß so ungefähr, wie mein Arbeitsumfeld sein soll und dass es auch wahrscheinlich jetzt kein kompletter Kurswechsel mehr wird und dass du eben doch noch Konditorin wirst, sondern es wird wahrscheinlich irgendwo, sage ich mal, bei einem kaufmännischen Berufsfeld bleiben. Ja. So stimmt, zumindest stelle ich mir gerade vor, wie du dich damals geführt hast oder was so deine Orientierung war.
Ja, also ich wusste, Finanzbuchhaltung ist nicht meine Berufung. Da war mein Mathe-Abitur schon Indiz genug für, dass es das nicht werden wird. Aber nein, also mir war schon auch klar, dass ich in die Wirtschaft gehen will. Ich habe Unternehmerhintergrund. Also dass ich jetzt keine Beamte werde oder weiß ich nicht. Das klingt jetzt ganz arg böse, aber das klingt manchmal böse, wenn ich sowas sage, einen gemeinnützigen Verein ins Leben rufe oder eine NGO, das war relativ klar. Also, das war auch für mich klar.
Ja. Und was ich zumindest dir im Vorgespräch auch gesagt habe, der eigentlich so auch für mich mit interessanteste Punkt an deinem Werdegang ist, dass du Studienabbrecherin, Studienaussteigerin, wie auch immer man es heute nennen würde, eben bist und auch damals warst. Und dass ich zumindest damals noch aus meiner Erfahrung auch von der Arbeitsagentur, aus einer HR-Position weiß, wenn man das jetzt aus einer Recruiting-Perspektive sieht, ist das eine Gruppe von Menschen, die ist ganz, ganz schwer zu fassen, weil damals zumindest war es so bei Leuten, die ich kennengelernt habe, auch aus dem eigenen Freundeskreis, Leute haben das manchmal gar nicht unbedingt auch erzählt. Irgendwann hieß es dann so übrigens, ich mache mein Studium nicht mehr, ich mache jetzt eine Ausbildung, so, weil eben auch Scham dahinter steckt, weil vielleicht Leute das auch mal so ein bisschen, obwohl man es selbst gar nicht so sieht, dann als Scheitern verbuchen und man will irgendwie nicht abgestempelt werden oder weil die Leute auch völlig orientierungslos dann gucken, okay, ich will jetzt gar nicht so mit Leuten darüber reden, weil dann kommen Nachfragen, ich will das so für mich klären, fange ich an zu recherchieren. Das ist unglaublich schwierig, an die Leute ranzukommen. Weißt du noch, was damals so dein persönlicher, ich sag mal, Strohhalm war, um die Informationen zu holen, um so ein bisschen eine Entscheidung auch aus der beruflichen Sicht zu treffen?
Also es gab verschiedene Punkte. Ein Punkt war, ich habe mich sehr viel mit meinem damaligen Partner ausgetauscht, auch über das Thema. Der hat erst eine Ausbildung gemacht und dann das Studium, hat sich da riesen Vorwürfe gemacht, dass er erst zu spät das Studium angefangen hat. Also der war 23, das ist jetzt kein Alter, aber gut. Kurz das vor der Rente ist ein anderes, schon, ja. Nee, genau, eigentlich quasi schon Leben vorbei. Aber gut. Nein, ich habe mich sehr viel mit ihm ausgetauscht und wir waren dann irgendwann mal unterwegs und dann meinte er, hörst du dir eigentlich zu? Da habe ich gesagt, warum? Meint er, naja, du hast jetzt in der letzten Viertelstunde kein einziges Mal über dein Studium gesprochen und dein Studium ist eigentlich gerade dein Vollzeitjob und das, was du bei Echobot machst, ist dein Nebenjob. Und wenn du in den letzten Wochen über dein Studium gesprochen hast, hast du mir immer nur erzählt, was dich gerade ankotzt und nicht, warum dir dein Studium Spaß macht. Bist du sicher, dass das Studium eigentlich das ist, was du noch willst? Und ich habe dieses Studium nicht für mich gemacht. Ich habe das gemacht, weil die Eltern meiner Mutter studiert haben und sie studiert hat und ihre Tante studiert hat und ihre Großeltern studiert haben und meine Tante studiert hat und alle studiert haben. Und da war relativ fix, okay, du bist so schlau, du hast ein großes Latinum, also du hast Latein im Abitur, du hast einen 1,8er Schnitt, du gehst jetzt auf die Uni, bums, aus, Ende, fertig. Und es ist ja auch noch oft so, dass du mit einem Bachelor, wenn du eben in die klassischen Berufe gehst, häufiger ein höheres Einstiegsgehalt hast, außer eben im Vertrieb. Das ist einfach eine riesige Ausnahme. Und es war für mich echt ein Schock. Und als ich das gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr studieren will, war das für mich auch, also ich war so überwältigt, dass ich angefangen habe zu weinen, weil ich nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt falsch? Läuft was an mir falsch? Ich kann studieren, ich habe das Privileg, meine Eltern unterstützen mich. Ja, und dann habe ich eine Woche so ein bisschen Abstand genommen und auch wirklich mir meine Argumentation vor meinen Eltern ganz lang und auch mit Freunden und auch meinen Großeltern zurechtgelegt und habe mit denen das wirklich einstudiert, wie das dann ist, wenn ich meinen Eltern sage, dass ich nicht mehr studieren will. Und was mir sehr geholfen hat, war, dass meine Mutter so diesen mütterlichen Urinstinkt hatte und dann meinte, hey, ich habe eigentlich nur drauf gewartet, ob du es jetzt noch ein Semester aufschiebst oder ob du es mir jetzt direkt sagst.
Sie wusste es innerlich schon ein bisschen.
Sie wusste das. Ja, also ich meine, immer wenn sie mich gefragt hat, und wie läuft's in der Uni, habe ich gesagt, ja, ist okay. Ich habe ihr einfach nie was erzählt. Und normalerweise, wenn mich was begeistert, dann kann ich gar nicht aufhören, darüber zu sprechen. Das ist ja bei vielen Menschen so. Mhm. Und das einzige Problem, was wir dann hatten, war, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt erstmal ein halbes Jahr Vollzeit arbeiten, um so ein bisschen Abstand zu kriegen und um mich nicht ins dritte Studium in eineinhalb oder in zwei Jahren reinzustürzen. Und das war ein viel größeres Problem. Also nicht für meine Familie zu akzeptieren, dass es das Studium jetzt eben nicht ist, sondern dass vielleicht ein Studium generell nichts für mich ist. Das war das viel, viel größere Problem.
Und weißt du noch, wieso die erste Unterhaltung ausgesehen hat, als du dann wusstest, naja, irgendwann werde ich meine Exmatrikulation in der Hand halten und dann geht theoretisch ja auch mein Werkstudentenjob bei Echobot zu Ende. mache ich jetzt da eine Ausbildung? Fange ich einfach normal irgendwie als Vollzeitkraft an? Weil im Endeffekt bist du ja gleich da geblieben.
Aufbauen. Es war so, dass ich mit unserem CEO damals das Gespräch gesucht habe und gesagt habe, hey, Bastian, hör her. Ich fühle mein Studium gerade irgendwie nicht so richtig. Ich war dann ja auch 2 Wochen in der Prüfungsphase oder 3 oder 4. Und dann habe ich gesagt, es kann gut sein, dass ich mich dafür entscheide, mein Studium zu schmeißen. Kann ich übergangsweise bei Echobot bleiben? Ich meine, ja. Du schreibst mir, wenn du es weißt. Wir setzen einen Vertrag auf und du arbeitest dann erstmal übergangsweise bei uns. Aber ich möchte, dass du mit Echobot ein duales Studium oder eine Ausbildung machst, weil du wirst auch irgendwann nicht mehr bei Echobot arbeiten. Und dann will ich, dass du was am Arbeitsmarkt wert bist, weil mit einem abgebrochenen Studium bist du nichts wert. Und das hat mir sehr geholfen, diese Absicherung zu haben. Wenn es das jetzt nicht mehr ist, dann habe ich was, wo ich hin kann. Ich meine, ich war zu der Zeit 21, Anfang oder kurz vor 21. Das heißt, ich hatte auch so irgendwie das Gefühl, ich kann, wenn ich jetzt Vollzeit arbeite, irgendwie auch für mich selbst aufkommen. Ich kann meine Miete selber zahlen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. So, also ich bin jetzt nicht zu 100% von meinen Eltern abhängig. Das hat mir dann schon auch sehr geholfen, einfach diesen doppelten Boden zu haben. Weil wenn ich das nicht gehabt hätte, ich glaube, dann hätte ich mein Studium weiter durchgezogen. Weil ich dann nicht gewusst hätte, was ich machen soll.
Und jetzt überlege ich wahrscheinlich so, in dem Moment denkt man erstmal, okay, alles in trockenen Tüchern, wie du schon meinst, so die Rechnungen bezahlen, jetzt nicht irgendwie noch gefühlt sich um andere Sachen im Kopf machen. Wann kam denn so für dich der Moment, wo du aus dem dann nicht mehr Studentenjob gemerkt hast, halt mal, das ist ja eigentlich genau mein Ding, was ich hier mache. Das ist ja vielleicht wirklich das, wo ich die ganze Zeit danach gesucht habe und nicht wusste, dass ich es hier gefunden habe.
Das war etwa 3 Monate nach meiner Exmatrikulation. Ich war auch in dem halben Jahr Übergangszeit dann erstmal noch in der Vortelefonie, also Tandempartnerin von einem Vorgesetzten von mir. Und ich war im Juni in diesem Jahr 2 Wochen mit meiner Familie in Namibia. Und in der Terminierung ist es so, du musst Termine ausmachen. Und ich hatte mein MacBook dabei, aber halt vor allem, um Fotos zu bearbeiten oder Videos zu schneiden. Und tatsächlich habe ich, und ich weiß bis heute nicht warum, in der weißen Namib, also in einer der größten Wüsten der Welt, in einer Lodge, in der wir waren, Termineinladungen per E-Mail verschickt. Weil ich die ganze Zeit über diesen Job nachgedacht habe und mir das so Spaß gemacht hat und ich mich so drauf gefreut habe, diese Termine jetzt zu haben und weil ich ganz genau wusste, das wird mega gut. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir dann dachte, so okay, ich glaube, das kann ich auch länger machen und ich glaube, ich will jetzt anfangen, meine eigenen Termine zu machen und nicht mehr nur die Vortelefonie zu machen.
Weißt du noch, was inhaltlich das war, was dich dann eigentlich am Vertrieb interessiert hat? Also klar, du hast es gesagt, so die Aufgabe selbst, man merkt irgendwie, das flutscht irgendwie, man kommt da gut voran. Aber was war es eigentlich inhaltlich, das Spaß gemacht hat?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob es die Abwechslung war oder dass du viel mit Menschen zu tun hast, aber dann halt auch keinen sozialen Beruf ausübst, was ja dann auch manchmal so das Thema ist. Wenn du socializen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du sozial kompetent bist. Oder ob es was anderes war. Ich glaube, für mich war am Anfang der Punkt, ich habe was und ich muss mich jetzt erstmal nicht mehr so durchkämpfen, sondern es flutscht einfach. Und warum soll ich jetzt nicht mal annehmen, dass ich das irgendwie kann, dass das irgendwie funktioniert? Und bei mir besser als bei anderen, die gleichzeitig angefangen haben oder später angefangen haben. Und ich glaube, für mich war dann auch irgendwann der Punkt, als der Groschen gefallen ist, ich brauche kein Studium. Weil das war das, was mir mein ganzes Leben lang indoktriniert wurde. Du studierst erst und dann kannst du eine Ausbildung machen, wenn du lustig bist. Und dann kannst du dir dann irgendwann mal richtig arbeiten. Aber mir wurde nie eine Möglichkeit gezeigt, auch nicht in meiner Familie, dass man es auch ohne Studium schaffen kann. So komplett ohne Studium und ohne Ausbildung.
Ja, da war die Ausbildung eher das, was man aus Spaß dann irgendwie halt noch hinten dran hängen kann. So wie man anderswo sagen würde, vielleicht mach doch erstmal die Ausbildung, mit der hast du was Sicheres und dann kannst du immer noch Sozial- und Kulturwissenschaften studieren.
Genau, und dir Kurse anrechnen lassen und dann irgendwann bist du 46 und im 365. Quadrimester Psychologie merkst du dann zu Hause auf dem Sofa, oh, das war es aber jetzt vielleicht dann doch nicht und dann wirst du selbstständiger Taxiunternehmer, genau. Also das sind dann einfach so Dinge. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem in unserer Elterngeneration, weil bei denen war das ja damals so. Da hast du halt die Lehre gehabt oder du hast dann das Studium gehabt und die für die Lehre vielleicht niemals zu intelligent waren, aber für das Studium maximals unterprivilegiert, die haben dann die Ausbildung gemacht. Also die hatte ja schon immer so ein bisschen dieses Schmuddelding. Als ausgelehrter Handwerker kannst du wenigstens Arsche scheffeln, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich glaube, das Studium ist fälschlicherweise immer noch mit sehr viel Prestige behaftet. Und das ist nicht das Richtige, finde ich.
Konntest du denn selbst noch mal, ich sag mal, hast du vielleicht danach noch mal auch jemanden gehabt, der dich kontaktiert hat, wo du das Gefühl hattest, da schreibt mir jetzt vielleicht irgendwie auch gerade eine junge Frau und ich sehe mich so ein bisschen selbst in der und hast dann anderen Studienaussteigern sogar noch mit deiner Erfahrung weiterhelfen können, auch vielleicht so ein bisschen rauszubekommen, so was ist eigentlich dein Berufsfeld oder wo liegen auch deine Stärken?
Also tatsächlich nie, wenn es um den Bildungsweg ging, weil ich sage, ich empfehle niemandem meinen Werdegang, weil dafür muss man gemacht sein. Und ich behaupte mal, ich bin so der eine Fall aus einer Million, der es dann über sehr viele Umwege und sehr oft auf die Schnauze fliegen, vielleicht dann doch irgendwann mal rausbekommt, was er machen will. Ich habe vielen Leuten helfen dürfen, in den Vertrieb zu kommen letztendlich. Und das ist das, was mich viel mehr angetrieben hat. Weil ich habe aktuell, mein ältester Bruder wird jetzt 18 im November. Der macht in 10 Monaten, ein bisschen weniger, in einem halben Jahr ganz grob etwa, macht er sein Abitur. Und bei dem geht es jetzt gerade auch darum, was macht er danach? Geht er in ein soziales Projekt? Geht er zur Bundeswehr? Macht er ein Bufdi? Geht er ins Krankenhaus? Macht er seinen Rettungssanitäter? Geht er direkt studieren? Macht dann ja gar nichts? Weiß er alles nicht. Und ich sag ihm, hey, mach meinetwegen das, was ich auch gemacht habe. Mach so viele Praktika wie möglich. Guck dir so viele Möglichkeiten an, wie du nur kannst. Weil ansonsten fängst du an mit Medizin oder mit Psychologie oder mit BWL und merkst nach 6 Monaten, oh, das ist es aber nicht. Und dann musst du dich aber parallel zu dem Studium, wo du gerade merkst, das ist es nicht, mit anderen Möglichkeiten beschäftigen. Das heißt, du musst ein Modulhandbuch durchlesen. Du musst dich vielleicht mal mit Profs zusammensetzen. Du musst dich bei der Studienwechselberatungsstelle beraten lassen oder andere Dinge tun. Vielleicht gibt es das Studium, was du dann machen willst, nicht in deiner Stadt. Das heißt, du musst parallel auch noch nach einer WG gucken oder nach einer Einzimmerwohnung oder nach einem Studentenwohnheim, wo du wohnen kannst. Dann musst du da auch noch angenommen werden. Das heißt, du musst dich bewerben. Und das ist ein riesen Rattenschwanz. Also ich würde mittlerweile den Leuten nicht empfehlen, macht so wie ich, aber ich würde den Leuten empfehlen, überlegt euch gut, was ihr wollt. Und wenn für euch wie für mich als Kind im Kindergarten feststeht, ich will wichtig werden, dann definier für dich, warum will ich wichtig werden? Und dann hilft es ganz gut, sich 5-mal die Frage, warum zu stellen. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ich will wichtig werden. Warum willst du wichtig werden? Weil ich will, dass Menschen zu mir aufgucken. Warum willst du, dass Menschen zu dir aufgucken? Weil ich das bei meinen Eltern gesehen habe und ich gesehen habe, dass ich das auch so will. Warum willst du das? Also warum willst du auch, dass Menschen zu dir aufgucken? Weil ich ihnen was beibringen will und für sie sowas wie eine Leuchtfigur sein will. Warum willst du für sie wichtig sein, weil du ihnen was beibringst? Weil ich das Gefühl habe, ich hatte das selber nicht. So, und wenn du dir 5-mal die Rückfrage warum stellst, dann kommst du sehr schnell zu dem Kern, warum du etwas willst. Und es hilft extrem.
Ist wahrscheinlich auch dann eine vielleicht von den Hilfestellungen, die du dann auch den Hörern deines Sales-Podcasts an die Hand gegeben hast. Also mittlerweile machst du das seit mehr als 2 Jahren ja sogar.
Fast, ja.
Genau, oder fast 2 Jahren, genau. Du kannst ja mal kurz beschreiben, wie denn eigentlich bei EchoBot so deine Sales-Laufbahn bisher verlaufen ist. Von eben dem, dass du eben die Vortelefonie übernommen hast, zu vielleicht bringe ich parallel meine Erfahrung auch noch in einem eigenen Podcast ein.
Also es war so, als ich Vollzeit im Vertrieb angefangen habe vor, etwas mehr als 2 Jahren, hieß es immer, hör dir Podcasts an. Ja, weil du kannst über Podcasts sehr viel lernen und ich bin ein großer Podcast-Fan. Es gibt eben die einschlägigen, ich glaube, die kann ich hier auch nennen. Das ist ein Tim Taxis, das ist ein Dirk Kräuter, Martin Limbeck, Christoph Heinrich oder wie sie alle heißen. Stefan Heinrich. Und was mich aber dann bei denen gewundert hat, war, die haben irgendwie alle immer dasselbe erzählt. Keiner hat die Use Cases abgedeckt, die ich hatte, also so SaaS und Technologie. Und das Dritte war, die haben alle aus der Brille von so einem alten weißen Mann erzählt. Ja, und ich meine, wenn du dir jetzt anguckst, wie zum Beispiel so ein Martin Limbeck, was der für eine Stimme hat, oder ein Stefan Heinrich, und dann setzt du mich daneben, dann merkst du schon Unterschied. So. Und dann habe ich mal geguckt, okay, gibt's vielleicht irgendwie so einen Sales-Podcast von einer Frau, weil du hast dann schon auch Abstriche, oder du als Mann in der Vortelefonie hast es einfacher als ich als Frau. Bums, Ende aus, fertig, brauchen wir gar nicht diskutieren. Das hat zum Beispiel auch schon was damit zu tun, dass männlichen Stimmen eher Kompetenz zugeschrieben wird als weiblichen. Das ist einfach so. Evolutionsbiologisch sind da viele Dinge passiert in die falsche Richtung, aber ja. Und dann habe ich halt geguckt und es gab aber keine Formate, die mir so selbst gefallen haben. Es gab zwar ein paar Business-Podcasts, aber da ging es dann eher darum, wie viel Absatz du anziehen sollst oder welche Farben du im Office nicht tragen darfst, damit dich deine männlichen Kollegen für voll nehmen. Spoiler an alle Ladies, die diesen Podcast hören, zieht niemals rot an, hat eine erotisierende Wirkung auf eure Kollegen. Fragt sie mal, ob das stimmt. dann dachte ich mir irgendwie so, ey, es darf doch nicht wahr sein, dass es das nicht gibt. Und habe dann von heute auf morgen tatsächlich den ersten deutschsprachigen Sales-Podcast, der von einer Frau gehostet wird, ins Leben gerufen, wo es wirklich nur um Sales ging. Und ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann so ein Selbstläufer wird, dass es funktioniert, dass ich mit großen Firmen wie Oracle, Microsoft, Salesforce, Amazon sprechen darf. Bin jetzt bei knapp 70 Folgen. Zwischendrin habe ich auch mal ein, zweimal ein kreatives Löchle gehabt und am Anfang habe ich das auch immer nur 2-wöchig hochgeladen. Jetzt bin ich hier.
Was gibst du denn den Zuhörern so mit? Was vielleicht der größte Unterschied denn eben zwischen, ich sag mal, weiblichem Vertrieb, männlichem Vertrieb ist und wie man das dann auch für sich als vielleicht auch weibliche Vertrieblerin zu Nutzen machen kann?
Also der Kernunterschied zwischen Männern und Frauen generell ist, dass Frauen mit beiden Gehirnhälften parallel denken können. Männer können immer nur abwechselnd mit der rechten oder linken Gehirnhälfte denken. Der eine ist für die emotionalen Themen zuständig, die andere für die Analyse, also für analytisches Denken. So, Frauen können sich parallel emotional in die Lage ihres Gegenübers versetzen und gleichzeitig aber analysieren, was kann ich meinem Kunden jetzt bieten, um ihn von seiner emotionalen prekären Lage wegzubringen. Ein Mann kann sich erst die emotionale Geschichte seines Gegenübers anhören, dann muss er analysieren. Parallel kann er zwar so tun, als würde er sich emotional auf sein Gegenüber einlassen, kann es aber nicht, weil es einfach nur vorgetäuscht ist. Und dann hast du quasi wieder diesen Rundumschlag am Ende, na, dass du quasi beides wieder vereinst und dann eben in die weitere Planung gehst zusammen. So, das ist was. Das ist nicht nur im Vertrieb ein unfairer Wettbewerbsvorteil von Frauen gegenüber Männern. Also es ist einfach generell so. Das Ding ist, warum ich Frauen sage, geht in den Vertrieb. Es ist so egal, ob du schwarz bist oder weiß, ob du dick bist oder dünn, ob du Hindu bist, Buddhist, Christ oder Moslem, ob du Männlein oder Weiblein bist, alt oder jung. Es ist so egal. Es ist sogar egal, was du studiert hast. Es geht darum, ob du verkaufen kannst oder nicht und viel früher noch, ob du offen bist, neue Dinge zu lernen und ob du offen bist, daran an dir zu arbeiten. Und das ist das Einzige als Grundvoraussetzung dafür, dass du in den Vertrieb gehen kannst. Klar, so ein bisschen BWL-Grundwissen ist dann schon ganz nett, ne? Was ist ein Bruttopreis? Was ist ein Nettopreis? Was ist eine Mindestlaufzeit? Was sind AGB? Wie funktioniert das Internet? Wie schreibe ich eine E-Mail? Ja, das ist aber so Basic-Zeug. Das lernt man relativ schnell. Und im Vertrieb sind alle gleich. Das heißt, wenn du dir Mühe gibst und deine Zahlen bringst, dann kannst du es sehr schnell sehr weit bringen. Wenn du Larifari machst und nur in den Vertrieb kommst, um dir jeden Monat eine neue Louis Vuitton-Handtasche leisten zu können, dann schwöre ich dir, und ich wette auch noch 50 Euro dazu, dass du es nicht länger als 6 Monate durchhältst, weil du den Job nur wegen des Geldes machst. Ganz einfach.
Das muss ich sagen, ich kenne zwar zumindest die Literatur nicht hinter der, also hinter der Gehirnhälftentheorie, sage ich mal. Also ich stelle es einfach jetzt mal in den Raum, dass du da dein Research gemacht hast. Und das
ja, habe ich.
Fall,
habe ich tatsächlich sogar ein paar Mal.
Dann denke ich mir, okay, Falco, lass dich jetzt nicht zu sehr dadurch, fühl dich nicht zu traurig, dass du irgendwie dann doch nur mit einer Gehirnhälfte bei der Sache bist.
Quatsch.
Aber ich finde,
das kann man trainieren.
Ich finde zumindest den Ansatz schön, dass du eigentlich sagst, der Vertrieb ist einfach ein Ort, vielleicht gerade eben, wenn man es sogar nicht im Außendienst macht, wo du, ich sag mal jetzt, mit deiner Stimme als Werkzeug arbeitest, egal jetzt, wie die Stimme erst beim ersten Moment klingt, aber dass du da wirklich auch für verschiedenste Lebensläufe einfach einen Berufseinstieg haben kannst und wie du meinst, alles andere dann eben auch vom Training abhängt. Und vielleicht hast du sogar selbst ja auch bei dir, bei anderen Kollegen noch gesehen, die auch wieder eine ganz andere bunte Vita hatten, bevor sie dann bei Echobot gelandet sind.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt auch das Schöne dran. Du hast, glaube ich, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, Kulturen und Unternehmen zu tun, wie du es sonst so gut wie gar nicht hast. Also ich kenne nicht furchtbar viele andere Jobs, wo du so viel Abwechslung haben kannst und trotzdem mit Menschen zusammenarbeiten kannst, weil das ist ja dann auch immer das, hast du jetzt Lust, hauptberuflich Excel-Listen zu schubsen? Dann, ja, kannst du auch machen, aber da ist dann halt die Arbeit sehr eintönig und das ist es im Vertrieb halt meistens nicht. Und was ich auch ganz schön finde, und da bin ich halt ein riesen Fan von, ich sehe direkt, was ich geschafft habe. Ich sehe direkt meine Ergebnisse, wenn ich anfange zu arbeiten. Weil ich sehe, habe ich den Kunden richtig beraten, habe ich ihm das geliefert, was er braucht? Und wenn ja, dann habe ich einen Abschluss und natürlich ist dieser Faktor von, du bekommst vielleicht eine Provision, gedeckelt oder ungedeckelt, und dann bekommst du das noch als Goodie dazu oder so. Das ist ganz schön, aber das darf niemals dein Hauptantrieb sein, warum du einen Job anfängst.
Was war denn für dich so in der Zeit, als du dann dich angekommen gefühlt hast, eigentlich der größte Lerneffekt, wo du gemerkt hast, es hilft mir zwar vielleicht mit meiner Persönlichkeit und mit dem Mindset, was ich habe, jetzt im Vertrieb zu arbeiten, aber das ist wirklich ein Punkt, an dem ich arbeiten muss, den ich meistern muss und wo du jetzt im Nachhinein sagen kannst, doch, da habe ich mich schon verändert und da habe ich auf jeden Fall dazu gelernt, weil ohne das würde ich nicht beruflich erfolgreich sein können.
Also eine Sache, die ich gelernt habe, und das glaubt man vielleicht gar nicht, wenn man sich jetzt den Podcast im Nachgang anhört, ich habe gelernt, meinen Mund zu halten. Ich habe gelernt, auch an mir selber zu arbeiten, weil es bringt nichts, wenn du nichts veränderst, aber dann erwartest, dass sich irgendwas verbessert. Und ich habe tatsächlich auch Demut gelernt in dem Job. Das klingt jetzt sehr, sehr cheesy, würden meine Geschwister jetzt sagen, aber ich hatte das neulich in einer Folge, die ich mit einer Gründerin aufgenommen habe für meinen Podcast, die gesagt hat, hey, verlieb dich nicht zu schnell in die Idee eines Abschlusses. Also du kannst dir noch so sehr vorstellen, wie toll du das Projekt umsetzen kannst und wie super die Success Story läuft und wie formidabel der dann irgendwelche Empfehlungen zuschustert. Und wenn er dann nicht unterschreibt, dann kann ich das in ein riesiges Loch reinstürzen. Und es war bei mir so, dieses Jahr, ich hatte einen extrem großen Deal in der Pipe mit einem Weltkonzern und die haben mir kurz vor knapp abgesagt und gesagt, wir machen jetzt mit der Lösung weiter, die wir eigentlich ablösen wollten. Sie waren ganz toll, aber das ist es nicht. Danke, ciao. Da ging es mir eine Woche lang richtig dreckig.
Ich habe erstmal Herzschmerz.
Ja, also ich war wütend auf mich selbst, obwohl ich selbst dafür nichts konnte, sondern das war einfach eine Entscheidung, die hatte ich dann irgendwann noch nicht mehr in der Hand, weil ich alles getan habe, was ich konnte. Aber ich habe mich zu sehr in die Idee verliebt und du lernst da auch sehr viel rational dabei sein, Abstand haben zu Dingen. Du lernst verschiedene Dinge über dich selbst und du lernst auch sehr schnell, wo du vielleicht noch Defizite hast, die du ausmergeln kannst.
Ich glaube, das klingt eigentlich so ein bisschen nach Euphorie für mich. Also das, was du gerade beschrieben hast, sich eigentlich so zu früh zu freuen, das kenne ich irgendwie auch von ganz vielen Dingen wie, weiß nicht, du kaufst dir jetzt irgendwie was und dann, ich sag mal, du kaufst jetzt irgendwas Technisches und dann kannst du damit das und das irgendwie verbessern und wenn du das verbessert hast, dann machst du irgendwie als nächstes das und das. Also ich kriege zwar jetzt keine konkrete Situation hin, aber ich glaube, das ist eigentlich auch ein Stück weit Euphorie, die da vielleicht durchkommt. Und einfach halt so ein Frohsein, was eigentlich immer dann auch direkt in manchmal vielleicht Aktionismus dann übergeht.
Bestes Beispiel, und ich liebe den Vergleich Online-Dating oder Dating generell. Wenn du ein Date hast mit einem Menschen, dann neigen sehr viele Menschen vor dem Date unfassbar euphorisch zu sein. Und die zieht es aber extrem runter, wenn das Date dann nicht so läuft, wie sie sich's vorgestellt haben. Kann aber an verschiedenen Dingen liegen. Es kann daran liegen, dass die Bedienung im Restaurant blöd war oder dass am Nebentisch eine Hochzeit gefeiert wurde und man sich dann irgendwie so ein bisschen komisch fühlt. So, erstes Date. Und dann
muss ich jetzt auch den Antrag schon machen.
Ja, genau. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Oder keine Ahnung, weil vielleicht das Gegenüber sich am Morgen mit dem WG-Mitbewohner gestritten hat und deswegen vielleicht ein bisschen komisch drauf oder sonst irgendwas. Es können so viele Dinge passieren. Und wenn man sich dann zu sehr reinsteigert in diese Idee von etwas, dann ist halt die logische Konsequenz dieser Aktionismus, dass du sagst, es muss aber jetzt perfekt sein und ich muss das aber jetzt hinkriegen. Und dann ist meine Erfahrung zumindest, sowohl im Online-Dating als auch im Vertrieb, dann ist der Punkt überschritten, an dem es noch hätte gut werden können. Dann wird es ja einfach immer nur schlecht.
Gutes Erwartungsmanagement.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Würdest du aus so einer Kategorie auch deinen größten Fail zum Beispiel ziehen, wo du sagst, wenn ich mir so meine Laufbahn bisher angucke, das habe ich am meisten verhauen, aber im Nachhinein kann ich eigentlich drüber lachen?
Ja, also tatsächlich habe ich bei Echobot mir bisher noch nie so einen großen Fauxpas geleistet. Da bin ich ganz dankbar drum. Generell würde ich schon sagen, ich bin wahrscheinlich jemand, der zu schnell Annahmen trifft und deswegen gerne auch mal in Fettnäpfchen reintappt. Ja, so klassischer Fall, wie man es halt kennt. Oh. Eine gute Frau, in wie vielen Monaten sind sie denn? Sorry, ich bin einfach nur übergewichtig. Ja, also das ist so die Art von Fettnäpfchen, die ich mir normalerweise aussuche. Da war jetzt nichts Schlimmes dabei bisher. Ja. Aber dieses Annahmentreffen und sich dann nicht rückversichern, das ist was, da werde ich immer besser und es wird auch immer weniger, aber so ganz los werde ich es dann doch nicht.
Ja. Oh, ich glaube auch, dass in dem Moment, wo du es gesagt hast, mir das Beispiel kam, wo ich diese Vorfreude oder diese falsche Vorfreude irgendwie auch hatte. Und zwar, wenn ich bei der Arbeitsagentur neue Arbeitssuchende in die Betreuung übernommen habe, dann vorab in den Lebenslauf geguckt habe und für mich schon so sofort so Lampen angegangen sind. Oh, die haben ja ein super Profil, um in der und der Berufsrichtung zu arbeiten. Oder ich sehe, die haben noch eine Zusatzausbildung für Bereich ABC. Und du hast eigentlich schon so deinen Plan dir zurechtgelegt, wo man die Leute auf dem Arbeitsmarkt unterkriegen könnte. Dann kommen die Leute ins Gespräch und das ist eigentlich völlig anders. Also man steht plötzlich immer vor einer Wand von Sachen, die man einfach nicht bedacht hat, wie, ja übrigens, ich ziehe jetzt weg, ja übrigens, ich fange jetzt ein Studium an. Also ich glaube, da ist vielleicht eine ganz gute Parallele zwischen dem, was man immer glaubt, schon vorbereiten zu können und dem, was man gar nicht in der Hand hat, was einem dann im Nachhinein überrascht.
Ja, ich muss gerade so lachen. In der 11. Klasse war ich mit dem Gymnasium bei der Arbeitsagentur und wir haben diesen Karrieretest gemacht und ich habe das alles nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt und dann kam da halt bei mir Kfz-Mechatronikerin raus und meine Mutter wusste halt, dass ich auf diesem Termin da bin, auf dieser Veranstaltung Dann hat sie mich abends gefragt, und was wird es denn? Also die hat sich wahrscheinlich eher Juristin oder Oberärztin ausgemalt und meinte ich halt so, ja, Kfz-Mechatronikerin, das ist doch super. Da gehst du direkt zu Bosch. Die haben ein Frauenförderungsprogramm. Ich sagte mir so, Mama, ey, ich habe Physik mit Ach und Krach mit einer 4 abgewählt. Was soll ich denn jetzt bitte ein Physikstudium? Ja, aber du wärst die einzige Frau und mit 25 bist du in der Führungsriegel von Bosch. Und ich so, alles klar, ist okay, ich gehe wieder mal in mein Zimmer. Ja, also das ist das, was du gerade gesagt hast, das kam mir sehr vor.
Ja. Schön, also wenn von den Zuhörern auch jemand sich so ein bisschen ertappt fühlt und ähnliche Situationen hat, gerne mal darauf Bezug nehmen, was da vielleicht noch so für Beispiele mit reinspielen.
Ja, auf jeden Fall, sehr gern.
Ja, beschreib doch gerne mal für die Zuhörer, was jetzt aktuell dein Job ist. Also wir haben gesagt, du bist bei EchoBot, du arbeitest dort im Sales Development, so wie es auf dein LinkedIn-Profil sagt. Was ist jetzt so aktuell dein Fachgebiet?
Also das Sales Development bei uns könnte man ganz stupide übersetzen und sagen, es ist Vertriebsentwicklung. Bei mir liegt nicht nur normaler Vertrieb, normaler Umsatz, so wie bei jedem anderen Vertriebsmitarbeiter auch, sondern wir haben zusätzlich zu unserem normalen Tagesgeschäft noch Projektmanagement. Ob es jetzt die Erschließung von neuen Zielgruppen ist, bei mir zum Beispiel für dieses und nächstes Jahr die Fintech-Branche. Also wenn ihr ein Fintech seid und noch nicht so wirklich wisst, wie ihr das Thema Lead-Generierung angeben sollt, hit me up. Oder zum Beispiel auch, dass wir unser neues Format, die EchoBot Expert Talks, initiiert haben. Das ist quasi ein Format, ein Videoformat, was 2 Tage im Monat aufgenommen wird mit externen Experten zum Thema Sales und Marketing, Unternehmertum, wo wir denen quasi eine Bühne bieten und sagen, hey, sprecht doch mit uns über die Themen, was dann auf YouTube und auf LinkedIn veröffentlicht wird. Oder ob es um die Neustrukturierung von Abteilungen geht, um die Neudefinition von Prozessen, um das Austesten von Tools und Strategien, weil es halt einfach billiger ist, in einem kleinen Team von 5, 6 Leuten was auszuprobieren und dann auf 40 Leute hochzuskalieren, als wenn man alle 40 von Anfang an quasi instruiert, jetzt irgendwas umzustellen. Und das ist quasi meine Aufgabe, also Sales und halt noch Development von Dingen. Und wir arbeiten zum Beispiel auch sehr eng mit dem Marketing und dem Customer Development Team zusammen. Das heißt, wir wissen auch, welche Info braucht Marketing von Sales, um eben besser performen und uns mit den passenden Leads versorgen zu können. Wir wissen aber auch, was können wir im Sales noch besser machen, bis wir die Kunden gewonnen haben, um eben dann die Arbeit für unsere Kollegen aus dem Customer Development Team zu erleichtern. Und das hat sehr viel mit Alignment zu tun. Das heißt, die Kommunikation zwischen Abteilungen, die bisher eben in Silos funktioniert oder kommuniziert haben, zu verzahnen. Das heißt, man schafft kürzere und transparentere Kommunikationswege.
Klingt in Kürze nach mehr, was jetzt eine klassische Volumenrolle wie vielleicht SDR oder BDR mit sich bringen würde. Vielleicht auch ein bisschen der Unternehmensgröße bei euch geschuldet, dass es eben dann vielleicht mehrere Dutzend, 100 Mitarbeiter sind, statt eben mehrere Tausend in einer Vertriebsorganisation.
Also ein klassischer SDR ist bei uns, also eigentlich könnte man es eher mit Market Development oder Sales Excellence beschreiben als mit Sales Development, weil Sales Development ist in der gröbsten Definition für viele Unternehmen halt die Vortelefonie und das machen wir nicht. Ja, wir machen so gut wie keine Akquise mehr, alle miteinander. Klar, wenn du neu dazukommst, dann musst du schon auch wissen, wie Akquise funktioniert, aber wir sitzen jetzt nicht den ganzen Tag hier und machen jeder unsere 100 Calls am Tag, sondern es ist schon eher Sales Excellence oder Market Development, was wir machen.
Und was ist für dich so die persönliche Richtung, die du jetzt entwickeln möchtest? Also du hast Ausbildungsabschluss jetzt im Endeffekt nachträglich in der Tasche. Du hast jetzt mehrere Jahre in der Firma hinter dir. Du hast jetzt eben auch, wie gesagt, nicht nur den Podcast als, Side-Hustle, wie man irgendwie im Englischen so schön sagt, du hast auch noch eine Rolle im Vertriebsverband. Wo ist das, wo du dich als nächstes eigentlich hinentwickeln möchtest?
Also ich glaube, dadurch, dass jetzt auch die letzten 2 Jahre durch dieses Thema parallel dann Ausbildung und dann irgendwie Podcast aufbauen, erst ein, dann 2, dann hier, dann da. Also ich würde jetzt tatsächlich erstmal die nächsten beiden Jahre, was so zusätzliche Bälle, mit denen ich jongliere, angeht, gar keinen mehr dazu bekommen wollen beruflich. Danach würde ich mich, glaube ich, auch noch mal in einem größeren Softwareunternehmen im Sales sehen. Allerdings da dann nicht mehr als SDR, sondern also mein kurzfristiges Ziel ist, Senior zu werden. Da stehen, glaube ich, auch die Chancen ganz gut, hoffe ich. dann natürlich irgendwann eine Teamleitung. Und ich glaube, die Teamleitung ist für mich dann auch ein guter Indikator, will ich Vertriebsleitung werden oder nicht. Weil bei der Teamleitung kommt nicht nur im Zweifel dein eigener Vertrieb in Teilen dazu und auch das Recruiting und Formen und Onboarding von Leuten, was auch wahrscheinlich eine sehr bereichernde Erfahrung ist, sondern dann eben auch das Erheben von KPIs und das Reingehen in die einzelnen Personen, das Reingehen in Prozesse und Strukturen. Und ich glaube, wenn ich eine Teamleitung mal gemacht habe, dann weiß ich, ob ich das im Großen und Ganzen und noch mehr Adlerblick oder Vogelblick drauf machen will. Und das weiß ich dann hoffentlich, bis ich 30 bin. Aber da habe ich noch ein paar Jahre.
Okay. Und weil ich es gerade schon angeschnitten hatte, du bist seit diesem Sommer, wie es offiziell heißt, stellvertretende Leitung oder Leiterin der Expertenkommission, Managerin im Vertrieb. Das heißt, du bist auch Mitglied im Bundesverband der Vertriebsmanager e.V. Du kannst ja mal kurz beschreiben, was die Rolle im Verband noch mit sich bringt und was die dir vielleicht auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive über den Vertrieb beigebracht hat oder auch gelernt hat.
Also die Rolle im Verband ist vor allem erstmal die Kommunikation und Repräsentation des Verbandes. Das nächste ist natürlich, wenn du eine Rolle in einem Ehrenamt oder in einer ehrenamtlichen Organisation annimmst, dann heißt es, dass dir das Thema nicht nur so wichtig ist, sondern so wichtig, dass du da auch noch eine gewisse Zeit reinstecken willst, aktiv. Und was mir der Vertrieb oder was ich generell auch in den letzten Wochen und Monaten über den Vertrieb gelernt habe, ist, der Vertrieb ist ein sehr, sehr zukunftsfähiges Geschäftsfeld. Der Vertrieb muss aber im Schnitt jünger werden und der Vertrieb muss diverser werden. Also ob du Diversität jetzt nach Männlein, Weiblein 50-50 aufteilst oder nach unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen oder nach unterschiedlichen sozialen Schichten oder keine Ahnung, Hautfarben, Religionen. Ist mal egal, aber der Vertrieb muss diverser werden. Und was ich vielleicht auch noch gelernt habe, ist generell, dass Vertriebler sich meistens, wenn es um Abstimmungen geht, sehr gerne reden hören. Und wenn dann jemand kommt und was macht, dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen, aber wir haben das jetzt schon immer so gemacht, dass wir drüber reden und dann braucht es ewig und dann kommt jemand und macht auf einmal. Das habe ich auch zum Beispiel bei jetzt auch Terminen und auch auf LinkedIn alles mitbekommen, dass dieses Thema, was zu machen, ein super Thema ist, wenn du drüber redest, aber wenn du dann wirklich mal machst und nicht nur drüber redest, dass du machst, dann ist es absoluter Schock. Also ich glaube, dass gerade solche Verbände wie eben der Verband von die Vertriebsmanager eine Riesenchance sind, weil für uns Vertriebler gibt es jetzt keine Gewerkschaft, wie zum Beispiel Verdi oder was weiß ich was, gibt es für uns nicht.
Da ist der nächste Ball, den du jonglieren kannst, die Gewerkschaft der
Vertriebler. Nee, lass mal, da bin ich froh, dass, also ganz so wichtig wie ich dann doch nicht werden. Nein, aber es ist schon eine schöne Art, mit den Leuten in Austausch zu gehen, weil man dann merkt, gerade die Jüngeren, die haben alle ähnliche Themen, die sie umtreiben. Und jeder hat da so seine eigene kleine Windmühle, gegen die er kämpft. Bei manchen sind es auch zwei oder drei. Aber was die meisten, die im Verband sind, behaupte ich mal, weil ich nicht alle Mitglieder kenne, verbindet, ist, dass sie nicht wegen des Umsatzes Abschlüsse machen. Das ist eigentlich was ganz schön ist, weil von den Menschen gibt es immer noch zu viele. Und wenn du einfach siehst, dass es auch Menschen gibt, die seit 30, 40, 50 Jahren Vertrieb machen, gefühlt, und da gibt es auch schon Frauen dabei zum Beispiel, das sind dann schon auch Menschen, zu denen du aufgucken kannst.
Okay. Schön, dann haben wir, glaube ich, da nochmal einen ganz netten Einblick in den Verband bekommen. Was wäre so zum Abschluss eigentlich ein Rat, den du eben Leuten mitgeben möchtest, die sich auch vielleicht mit der Idee auseinandersetzen, gehe ich auch in den Vertrieb, breche ich vielleicht sogar auch mein Studium ab, weil ich darüber eigentlich länger schon mal nachdenke und nicht zufrieden bin, oder bin ich jetzt vielleicht mit dem Studium fertig und könnte mir vorstellen, in den Vertrieb zu gehen? Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
Also wenn man schon mal gearbeitet hat und in den Vertrieb will, würde ich mich umgucken, mit welchen Branchen ich gut zurechtkomme. Also wenn ich jetzt ein Digital Native bin, dann würde ich tunlichst davon abraten, in eine Maschinenbau-Sales-Stelle zu wechseln. Also Bauchgefühl. Wenn man Studienabbrecher würde, wenn man jetzt eben das Studium abbricht und dann in den Vertrieb geht Vollzeit, ist es generell ja kein Problem, weil du kannst auch noch mal mit 60 anfangen zu studieren. Das ist kein Stress. Aber man muss sich halt trotzdem immer im Hinterkopf behalten, wenn du ein abgeschlossenes Studium hast und im Vertrieb gearbeitet hast, dann hast du im Zweifel ein Fallback, wenn es der Vertrieb dann doch nicht ist. Klar kannst du ein halbes Jahr im Vertrieb arbeiten. Wenn du merkst, es ist es nicht, dann fängst du halt noch mal von vorne ein Studium an. Aber was einem, glaube ich, dann auch selber helfen würde, wäre, sich mal zu überlegen, was wünsche ich mir für mich selbst in 5 Jahren und mit welchem Lebensweg, den ich auch auf meine Karriere bezogen mitmache, wäre ich denn fein, wenn ich in 60, 70 Jahren mal so auf mein Leben zurückgucke. Und wenn man sich generell überlegt, in den Vertrieb zu gehen, beziehungsweise als Greenhorn direkt von der Uni kommt oder auch als Quereinsteiger oder auch als Studiumabbrecher, das ist mal egal. Ich würde im Zweifel darum bitten, einen Probetag machen zu dürfen. Viele Unternehmen bieten das schon an. Das heißt, du hast dann einen Tag lang mit deinem zukünftigen Vorgesetzten und Kollegen Austausch, bekommst vielleicht 1-2 Aufgaben, musst auch schon erste Pitches schreiben, weil du da auch schon relativ gut merken kannst, ist es das jetzt eigentlich oder nicht. Und dann würde ich im Rahmen dieses Probetages auch drum bitten, mal bei jemandem zuhören zu dürfen. Also gerade wenn Probetage irgendwann mal wieder möglich sind vor Ort und nicht mehr online stattfinden, fragt mal nach, ob ihr jemandem über die Schulter schauen dürft und ob ihr euch mal mit den Leuten austauschen dürft, ohne dass HR oder euer zukünftiger Vorgesetzter daneben sitzen. Und vielleicht könnt ihr ja auch bei der Telefonie mal zuhören oder euch mit den Leuten austauschen. Weil das sind eure zukünftigen Kollegen, und wer noch nicht im Vertrieb gearbeitet hat, aber in den Vertrieb will, für den wird es im Zweifel am Anfang eine große Umstellung, wenn man es nicht kennt. Und ich glaube, dass jeder Arbeitgeber, der oder dem wichtig ist, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, der wird dann im Zweifel sagen, ja klar, machen wir. Überhaupt gar kein Problem. Warum auch?
Vielleicht noch eine gute Variante auch, einfach im Bekannten- oder Familienkreis nochmal gucken, wer arbeitet vielleicht im Vertrieb, der jetzt nicht unbedingt Versicherung, Vorwerk, Staubsauger an Privatkunden verkauft, sondern wer arbeitet im Vertrieb von B2B-Geschäften. Einfach mal auf die Leute zugehen, Fragerunde starten oder, was ich zum Beispiel gemerkt habe, auch in meiner Orientierungsphase, Leute auf LinkedIn anzuschreiben, einfach ganz ehrlich zu fragen, erzähl mal was über deine Firma, erzähl mal was über deinen Werdegang, und ich glaube, ich habe da sehr viel Offenheit immer erfahren. Leute sind da eigentlich sehr gesprächsbereit und freuen sich auch, wenn sie ihre Ratschläge weitergeben können.
Podcasts anhören, Bücher lesen, sowieso. Also das fällt für mich unter intrinsische Motivation. Was ich nicht empfehlen würde, wäre irgendwelchen Möchtegern-Sales-Fluencern auf Instagram zu folgen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, also das hat dann sehr schnell WhatsApp-Gruppencharakter. Komm in meine WhatsApp-Gruppe, wenn du auch 30.000 Euro in der Woche verdienen willst. Nein.
30.000, wenn man den Porsche am ersten Tag schon kaufen möchte.
Genau. Aber nee, also ich glaube, jeder muss da auch seinen eigenen Weg finden. Und es gibt sicherlich Leute, die können sich dann da besser orientieren, wenn sie mit LinkedIn oder wenn sie auf LinkedIn in Austausch gehen. Es gibt welche, die können das besser über Podcasts machen. Es gibt welche, die lesen dann lieber Bücher oder lesen sich Gründerstories durch oder egal. Also es muss für einen selbst einfach eine Entscheidung sein, die man jetzt nicht von heute auf morgen trifft. Ich meine, man kann natürlich sagen, yo, es ist nur eine Erfahrung. Ja, aber es ist trotzdem deine Karriere. Ja, ja, und das sollte man halt nicht so nach mir die Sinnflut da so ranzugehen, das ist keine gute Idee.
Sehr schön. Ich glaube, das war auch ein gutes Thema, was sich heute so ein bisschen durch die Folge gezogen hat. Also was ich auf jeden Fall sehr hilfreich fand und was wahrscheinlich auch für alle Zuhörer, die wirklich mit dem Gedanken spielen, auch in den Vertrieb zu gehen, hilfreich ist, ist diese fünf Warums sich zu überlegen oder vielleicht auch wirklich dann zu Papier zu bringen, was hinter den einzelnen Warums steckt und daraus dann Ableitungen zu treffen. Von daher hat mich echt gefreut, dass du da einen Einblick gegeben hast, auch für alle Leute, die vielleicht selbst mit dem Studium zweifeln, die im Endeffekt merken, ist überhaupt nicht schlimm. Da können super tolle Wege draus entwachsen. Und auch so ein bisschen, was du gesagt hast, eigentlich mitzubekommen, wenn man merkt, es macht mir was Spaß, diesen Pfad auf jeden Fall aufzugreifen und dem zu folgen, auch wenn man vielleicht noch gar nicht so richtig identifizieren kann, warum es Spaß macht, aber in dem Moment auch froh darüber zu sein, dass man was gefunden hat, in das man reinwachsen kann. Sehr schön, Caro. Ja, wenn jemand noch zu dir Kontakt aufnehmen möchte, wenn jemand dir folgen möchte, was sind so die Wege, die du da den Leuten ans Herz legst?
Ja, also auf LinkedIn erreicht man mich, glaube ich, ganz gut. wenn ich in einem Halbsatz Werbung machen darf, findet ihr meine Podcasts und all das, was ich auch drumherum so noch mache, alles in meinem LinkedIn-Profil. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Und ja. Genau, da, so kann man mich erreichen.
Super. In dem Sinne, vielen Dank erstmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Also, wenn ihr auch Spaß an der Folge mit dem Girl in Sales, Caro, hattet, dann lasst es gerne im Kommentarfeld stehen. Lasst ein Like da fürs Video und folgt dem Format Planet Sales Podcast, wo ihr Menschen im Vertrieb, die Berufe dahinter und ihren Werdegang kennenlernt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und für euch, die zuhören und zuschauen, freue mich auf die nächste Folge. Caro, hab einen schönen Abend noch.
Danke, dir auch, Falco. Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Ciao, ciao.